Ich habe nochmal lesen, dass Paulus schreibt, Vers 1, so ermahne ich nun euch, ich Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie dies gebührt, eure Berufung, mit ihrer Berufung seid. So weit hatten wir besprochen, mit allerlei Demut und Sanftmut, mit Geduld und vertraget einer den anderen der Liebe. Ihr vertraget einer den anderen in der Liebe. Ach, ist so viel, die immer vom Wecker fallen können. Vertragen einander der Liebe. Und seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Nun müsste ich also von Sanftmut an heute besprechen. Bis Frieden. Aber ich stelle diese beiden Verse mal zurück, bis hinter Vers 12. Und sonst kommen wir da nicht mit der wichtigen Sache heute durch. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid auf einerlei Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, unser aller, der da ist über euch allen und durch euch alle und in euch allen. Einem jeglichen aber unter uns ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren in die Höhe, hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was ist denn, dass er zuvor ist hinuntergefahren, die untersten Körper der Erde? Der hinuntergefahren ist, ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, dass er alles erfüllte. Und hat etliche Gesetze zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass er die Heiligen zugerichtet, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Amts, der durch den Leib Christi erbaut werde. Sie werden ja kaum mit mir hoffen, dass wir damit heute fertig werden, aber wir müssen diesen Abschnitt zusammen sehen, denn in diesem ganzen Abschnitt spricht der Apostel Paulus von der Gemeinde Jesu Christi. Sie erinnern sich, dass ich das letzte Mal schon ein wenig gestöhnt habe, dass einer Volkskirche so schwer darzustellen ist, dass Gemeinde Jesu Christi ist, nicht? Dass da also niemals eine Parochie von 4000 Seelen gemeint sei, und zu den Seelen gehören doch Körper, die meistens auch noch was von uns wollen, nicht? Sondern Gemeinde Jesu Christi, das ist, die, soll ich mal so ausdrücken, die Schar der Gläubigen und derer, die es werden wollen. Die gehören auch dazu, die auf dem Wege sind. Paulus spricht hier über das seltsame, wunderbare Wesen der Gemeinde Jesu Christi. Und zwar sagt er, diese Gemeinde Jesu Christi ist einerseits eine unerhörte Einheit. Eine Einheit, wie sie durch keine Organisation geschaffen werden kann. Wir können uns vorstellen, Einheit gibt es nur durch Organisation. Das haben wir ja im Dritten Reich erlebt, nicht? Alles zusammen, selber denken, selber brüllen, selber marschieren, ein Führer oben drüber, über jeden Ziegenzug für einen Führer und über den Führer und den noch einen Führer. Und so wird die Einheit zusammen organisiert, bis sie auseinanderkracht, nicht? Anders können wir uns hier Einheit schlecht vorstellen. Die Gemeinde Jesu Christi hat eine ohne Organisation, eine unerhört, die brauchen keine Stühle reintragen, es sind hier vorne hunderte von Stühlen leer. Kommen Sie so rein, wagen Sie. Hier vorne, also Sie wollen Ihre Frau, ja, das ist auch wieder richtig. Das ist der eine Teil, das ist das eine Wunder der Gemeinde. Sie hat eine Einheit, die unfassbar ist. Und zweitens spricht der Paulus von Vers 7 ab. Sie hat eine Vielgestaltigkeit, die ebenso umfassend und wunderbar ist. Und das ist das, möchte man sagen, das Reizvolle dieses Abschnitts von Vers 4 bis Vers 12. Dass Paulus nebeneinander stellt die Einheit der Gemeinde Jesu und die wunderbare Vielfalt in der Gemeinde Jesu. Und weil wir beide so schrecklich schwer begreifen, Einheit ohne Organisation, nicht? Und Vielfalt ohne, dass es gleich auseinanderkracht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Abschnitt richtig begreifen. Auch wenn Gemeinde heutzutage, Gemeinde Jesu Christi, wie sie im Neuen Testament dargestellt ist, gesucht werden muss mit der Laterne, so ist trotzdem wichtig, dass wir eine Vorstellung von dem haben, was Gemeinde ist. Sonst wird sie nie zustande kommen, wenn die Christen nicht wissen, was ist, nicht? Wenn das bloß immer ein Häufchen von Leuten um Pastor ist, dann kommt nie Gemeinde Jesu Christi zustande. Sie müssen wissen, was Gemeinde ist. Und je mehr die Weltzeit zu Ende geht und die Volkskirchen zerbrechen und die großen Organisationen auseinandergehen, und je mehr die Macht der Finsternis sich breit macht und der Antichrist sich ankündigt, desto mehr wird, sie können sich darauf verlassen, desto mehr wird die Gemeinde wieder sichtbar werden, aus den großen Volkskirchen überschwemmen. Ich habe nichts gegen die Volkskirchen, ich gehöre ja selber zu als Angestellter, nicht? Aber Gemeinde ist noch was anderes. Jetzt sehen wir uns zuerst mal an, was Paulus sagt über die Einheit der Gemeinde. Paulus sagt, die Gemeinde Jesu Christi ist ein Leib. Deutlicher kann man die Einheit der Gemeinde ernsthaft nicht darstellen. Sie ist nicht eine Organisation, sondern sie ist ein Organismus. Ein Organismus. Nicht wahr, wenn Sie mir den Kopf abschlagen, da kann einer organisieren, so viel er will, das wird nichts mehr. Das sehen Sie. Das wird nichts mehr. Ich erinnere mich, ich habe in meiner Jugend so schrecklich gerne den Kaiserswerther Kalender gelesen. Den Christen, die hat mein Vater immer zugeschickt. Der erscheint, glaube ich, gar nicht mehr so. Erscheint er noch so. Und da war früher hinten noch so eine Witzseite drin, mit harmlosen, rührenden Witzchen. Das war so in meiner Jugend, als die Damen sich noch so furchtbar geschnürt haben, nicht wahr? Und da war also eine Frau dargestellt, die ein Brotleib durchschneidet und gleich so durchfährt, dass sie sich selber noch mit durchschneidet. Und hat tollen Eindruck gemacht. Das vergisst man, das ist Kinderzeit, nicht? Wenn das passiert, nicht wahr, dass eine Frau sich also selber durchschneidet, da kann einer Organisationstalent haben, so viel er will, das kann man nicht mehr zusammen organisieren. Da wird deutlich, dass der Leib nicht Organisation, sondern Organismus ist. Das ist also eins der wunderschönen Bilder der Bibel, mit denen sie darstellt, was Gemeinde Jesu Christi ist. Es hängt alles ab vom Haupt. Das Haupt ist der Herr in die Himmel erhöht. Und jeder, der nicht bekommt und zum Glauben kommt und sein Eigentum wird, der hängt an ihm. Jesus braucht das Bild wie der Rebe am Weinstock. Man kann nicht Christ sein, ohne ganz persönlich an Jesus zu hängen. Mit ihm zu reden, seinen Geist zu bekommen, kurz mit ihm verbunden zu sein. Und so sind durch Jesus alle, die an ihm hängen, untereinander verbunden. Sie bilden einen Leib. Und da wird schon deutlich, nicht, dass mit unseren verschiedenen Kirchen und Gemeinden etwas nicht richtig ist. Verstehen Sie? Es hat mich immer gefreut, wenn Brüder aus Freikirchen hier oder Schwestern unter uns waren und damit deutlich machten, ich weiß nicht, wie es steht, dass Grenzen der Gemeinden keine Grenzen für den Leib machen, danke, für den Leib Jesu Christi sind, nicht wahr? Ein Leib, ein Geist. Alle, die Jesus angehören, sind dadurch eine Einheit, dass sie von ihm den Heiligen Geist bekommen haben. Es gibt nur einen Heiligen Geist, nicht viele. Sehen Sie in der Offenbarung, die ja in einer merkwürdigen Bildersprache geschrieben ist, steht ein paar Mal das Wort, ich sah also den Herrn und die sieben Geister vor seinem Thron. Und da kam neulich einer zu mir von meinen Jungs und sagte, ich habe das gelesen. Pastor Busch, was soll das heißen? Die sieben Geister vor seinem Thron. Er war ganz bestürzt. Er sagte, es kann doch nur einen einzigen Heiligen Geist geben. Es kann nicht sieben Geister vor seinem Thron geben. Es war ihm das geradezu eine Anfechtung des Verstandes, nicht? Da habe ich ihm erklärt, dass die Offenbarung einer Bildersprache geschrieben ist, bei der die Zahlen eine große Rolle spielen. Denken Sie mal, welche Zahl überhaupt in der Bibel eine Rolle spielen. 12 Stämme Israels, 12 Apostel und so weiter, nicht? Und in der ganzen Offenbarung kann man die Zahl 7 einsetzen für die Vollkommenheit. 7 bedeutet Vollkommenheit. Warum weiß ich nicht, aber das können Sie, also, wir müssen ja die Geschichte Schrift entziffern, nicht? 7 ist die Vollkommenheit. 7 Geister von einem Thron heißt übersetzt in unsere Sprache der vollkommene, laute Geist Gottes. Deutlich, nicht? Also es gibt trotz dieser Stelle nur einen einzigen Heiligen Geist. Das ist nicht immer klar gewesen. Sehen Sie, als um die Jahrhundertwende eine große Bewegung in die evangelischen Gemeinschaften einbrach, die sogenannte Pfingstbewegung, da gab es auf einmal eine schreckliche Not. Da gab es Christen, die sagen, ja, wir haben den Heiligen Geist, der gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir fühlen den Heiligen Geist darin, dass wir Heilsgewissheit haben. Und er hat uns den Heiland verklärt, dass wir ihn am Kreuz sehen und glauben konnten. Und wenn wir sündigen, dann macht er Humor. Daran merken wir, dass wir den Heiligen Geist haben. Da sagten andere, die Pfingstleute, es kam von Norwegen, so zwei Missionarinnen, gab eine schreckliche Sache, die sagten, nein, der Heilige Geist, da muss er Zungenreden können. Und das Zungenreden war so ein unerhörtes Gestammel und Geschrei, und da gab es Versammlungen damals in Kassel, die fielen auf den Boden und wälzten, sie hüpften in die Höhe, und also alte Männer haben Sprünge gemacht, von denen man sagte, so kann normalerweise mit einem alter Mann gar nicht springen. Das ist, dass der Heilige Geist dabei war, nicht? Dass da überirdische Kräfte sind. Und es hat eigentlich lange gedauert, weil das ja stürmisch und sehr protzig auftrat. Ihr habt den Heiligen Geist, und was ist denn das schon hier zusammen sitzen? Passiert ja nichts, hier muss was los sein, nicht? Da müssen Sie zwischenrufen, Halleluja, und so, wissen Sie. Da sagten die, was ist denn das für eine trockene Geschichte hier? Und dass die alten Brüder ganz gestürzt wurden und sagten, wir haben gewiss nicht den Heiligen Geist. Weil wir waren zwei Heilige Geister da. Also einer, der Menschen zur Buße führte und Heilsgewissheit schenkte und Sündenerkenntnis, und ein anderer Heiliger Geist, der die Menschen in Enthusiasmus versetzte. Bis auf einmal sehr deutlich wurde, dass dies anders kein Heiliger Geist ist, auch wenn von Jesus die Rede war, auch wenn von geredet wurde, sondern dass es ein Schwarmgeist war, ein unnüchterner Geist, ein verwirrender Geist. Und dann haben die gläubigen Brüder in Berlin eine Erklärung abgegeben, die heute noch umstritten ist, wo sie sich von diesem Geist getrennt haben. Es gibt nur einen Heiligen Geist, dessen Wirkung in der Bibel ganz deutlich uns beschrieben werden. Die größte Wirkung ist die Liebe, 1. 13. Sei von Geistesgaben die Rede, und die größte Geistesgabe ist nicht Hochmut und nicht Enthusiasmus, sondern dass man lieb haben kann. Und das fällt uns ja bekannt nicht ganz leicht. Das ist eine Geistesgabe. Ein Geist. Es ist schön, dass von der Gemeinde Jesu gesagt wird, ihre Einheit besteht nicht in Organisation, sondern in dem gemeinsamen Besitz des Heiligen Geistes. Was ist das für eine freie und wundervolle Sache, nicht? Wir verständigen uns untereinander, wenn ich Christen aus Methodisten und Baptisten von der Heilsarmee oder in der Kirche treffe. Wir verständigen uns nicht durch ein Abzeichen oder durch eine Fahne, die wir schwingen, sondern wir verständigen uns sofort, weil wir denselben Geist haben, deren beide Herzen reden. Weiter, die Einheit der Gemeinde besteht in ihrer Hoffnung. Wir auch berufen werden auf einerlei Hoffnung eurer Berufung. Wir haben eine gemeinsame Hoffnung. Ich muss hier von Augenblick reden. Wir haben eine gemeinsame Hoffnung. Nun spricht ist ja, wenn wir von der Zukunft reden, ja eigentlich immer, das hat mich als Jungkernel beschäftigt, zweierlei die Frage. Erstens, was wird aus mir, wenn ich heute sterbe? Was passiert dann, wenn ich heute sterbe? Was ist dahinter? Das ist eine aufregende Sache, das kann uns ja jeden Tag passieren. Ne? In meinem Alter kriegt man doch nicht nach dem Tod. Was ist dann da? Wo bin ich da? Ich möchte das gar nicht dogmatisch erörtern, das ist für einen, wenn man alt geworden ist, eine brennende Frage. Was kommt dann? Und die zweite Frage ist die, was geschieht mit der Welt? Und die Bibel spricht von beiden Dingen. Sehen Sie, sie spricht davon, dass man nicht diese große Hoffnung über das Schicksal der Welt erstmal eben ansehen, dass die Welt immer finsterer wird, immer finsterer, bis schließlich der große Herrscher aus dem Abgrund aufsteigt, der sogenannte Gegenchristus, der Antichrist, der das letzte große Weltreich schafft und die letzte große Christenverfolgung herbeiführt. Das wird ein Abfall geben. Und wenn er auf der Höhe der Macht ist, dann kommt Jesus nicht da wieder. Dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Dass wir uns nie den Blick von ihm verrücken lassen. Auch in den dunkelsten Zeiten des Antichristentums. Dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Denn alles ist nach seines Todes Macht, Nacht in seiner Hand gestellt. Die Bibel sagt noch mehr darüber. Sie sagt, dass Jesus 1000 Jahre auf Erden regieren wird. Ein herrliches Regiment. Und dass dann nochmal ein Aufstand gegen ihn gibt und dann das Weltgericht kommt. Dass die Erde vergeht, Weltgericht, und siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das sind klare, herrliche Perspektiven, über die wir schon je und dann gesprochen haben. Aber daneben bleibt die Frage, was geschieht denn heute jetzt mit mir, wenn ich sterbe? Der Antichrist ist noch nicht da, die Wiederkunft Jesu ist noch nicht da. Und da sagt die Bibel nach meiner Meinung unüberhörbar deutlich, dass unser Ich nicht stirbt. Dass unser Leib stirbt und in die Erde gelegt wird auf den Tag der Auferstehung. Und wenn wir verbrannt werden, dann werden wir doch auferstehen, nicht? Dass der Tag der Auferstehung kommt. Aber dass das Ich, sagen wir die Seele, nicht stirbt. Sondern in einem Wartezustand ist, bis zum Tag der Auferstehung. Sehen Sie, es gibt viele ernste Christen, die daran gezweifelt haben und gesagt, nein, mit dem Sterben ist alles tot, bis zum Tag der Auferstehung. Das Wort, die Unsterblichkeit der Seele, ist kein biblisches Wort. Nun sehen Sie, das Wort Unsterblichkeit der Seele ist ernsthaft kein Wort der Bibel. Das ist ein Wort von dem griechischen heidnischen Philosophen Plato. Und darum haben natürlich Theologen, die darüber Bescheid wissen, einen gewissen Abscheu davor und sagen, wie können wir denn hier ein Stück heidnische Philosophie einbauen in unsere Hoffnung. Unsterblichkeit der Seele kommt ja nirgends vor, der kommt bloß. Ja, das kommt nicht vor. Und darum stirbt alles. Nun, meine Freunde, lass mal das Wort Unsterblichkeit der Seele. Aber in der Bibel steht, dass der Herr dem Schächer sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dass in der Offenbarung steht, ich sah unter dem Altar im himmlischen Heiligtum die Seelen der Märtyrer. Die fragen, Herr, wann wirst du endlich Gericht halten? Also leben sie doch, nicht? Dass Jesus gleich mir erzählt vom reichen Mann nach dem Lazarus, die da drüben schon sind. Ich könnte noch viele Stellen anführen aus der Schrift, die meiner Meinung nach ganz deutlich davon reden, dass, ich will mal nicht jede sagen, dass ich nicht stirbt. Ich habe mich mal ganz primitiv so klar gemacht. Die Ärzte sagen uns, dass unser Körper ständig regeneriert wird, ständig sich erneuert, dass nach 7 Jahren von meinem bisherigen Körper nicht mehr da ist, sondern völlig neue Zellen gebildet sind. Darum ist 7 Jahre immer so ein Einschnitt im Leben des Menschen. 7, 14, 21, 28, das sind mehrere Einschnitte. Und im Alter verwischt sich das dann bei mir, da geht es ohne Einschnitt zu Ende. Aber so in der Jugend sind 14, 21 tolle Einschnitte. Aber das ist ja eine tolle Sache, wenn man vorstellt, dass von diesem Wilhelm Busch, den der hier steht, vor 8 Jahren nicht eine einzige geringste minimale Zelle da war, sondern völlig anderer ist. dann könnte ich ja sagen, wenn mir eine Sache vorhält, die ich vor 10 Jahren textiert habe, könnte ich sagen, es war ja ein völlig anderer, ich bin es ja gar nicht gewesen. Ich bin inzwischen völlig regeneriert, völlig andere Zellen da. Ne? Ich bin es ja gar nicht gewesen. Trotzdem werde ich das zugeben müssen. Ich kann sagen, das ist meine Schuld, auch wenn sie 20 Jahre zurück ist. Wir sprechen von unserer Jugend. Es ist unsere Jugend, die wir erlebt haben, trotzdem ein völlig anderer Mensch erlebt hat. Verstehen Sie? Rein körperlich. Das heißt, es gibt im Wechsel unseres Körpers ein konstantes, bleibendes Ich. Das kann man also so feststellen schon. Verstehen Sie? Dass ein Ich gibt. Und ich bin überzeugt nach der Bibel, nach meiner biblischen Erkenntnis, dass dies Ich nicht dass da ein Wartezustand ist, bis zum Tag der Auferstehung. Und sehen Sie, denken Sie, ein Mensch, der im Heiland gehört hat und in seine Arme hinein stirbt, Vergebung seiner Sünden hat und weiß, wer den Sohn glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Dem ist das Sterben gar nicht bitter. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und daheim zu sein bei dem Herrn. Bei dem ist der wahre Zustand ein Daheimsein beim Herrn. Aber denken Sie, ein Mensch, der das Heil von sich gestoßen hat, das gar nicht wollte und stirbt, und nun plötzlich sieht es alles wahr. Und alles wahr. Und da ist Gott um meine Sünde. Da wird das Warten schon zur Hölle, ne? Vom Fegefeuer sagt die Bibel kein Wort, das ist eine Erfindung. Das spät, wie lange nicht mehr. Das ist ein schreckliches Warten des Gerichts. Und ich glaube, dass hier auch der Raum ist, wo vielen, die von Jesus nie gehört haben, das Evangelium verkündigt werden wird. Nicht? Aber nun muss ich zur Sache zurückkommen. Wir haben eine Hoffnung. Liebe Freunde, das verbindet die Gemeinde Jesu, dass er die Dinge dieser Welt nicht zu tragisch nehmen kann. Nicht? Weil sie weiß, ich habe Lust abzuscheiden und daheim zu sein bei dem Herrn Jesus. Und weil sie weiß, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Wir sind gemeinsam Wanderer zur zukünftigen Welt. Wir haben eine Marschrichtung, das verbindet die Gemeinde Jesu Christi. Machst du nur in dieser oder jener Kirchengemeinschaft sein, das spielt gar keine Rolle. Sie findet sich auf demselben Wege zur selben gehofften Zukunft. Wollen wir zwischendurch mal ein Vers singen, das ist heute hier unerträglich heiß, das liegt daran, dass unser Freund gestern noch geheizt hatte und heute auf einmal so ein merkwürdiges, da oben alle Fenster offen sind. Können Sie 140, darfst du fürchten, Sie am Steuer, sonst lernen wir es einfach jetzt mal eben. 140. Sollen wir da hinten noch ein Restaurationsfenster aufmachen, wenn es zieht, kann man sich ja wieder melden, nicht? Mach mal jemand, einer von den jungen Männern da vielleicht eine Restauration eben zum Kauf. Wenn Sie melden sich, dann machen wir wieder zu. Darfst du fürchten, Sie am Steuer? Unser Schiff versteht ein Mann, der euch unaussprechlich teuer, der euch Währung bringen kann. Nach dem Lande, nach dem Lande, diesen alten Lehren, die lassen Schirme dünsten aus und so, nicht wahr? Aber wenn sie nur trotz des Regens hergeschwommen sind, heute sagte Bruder Gundermann zu mir, wir haben zusammen den Geburtstag gefeiert. Und nicht sein und nicht mein, sondern dritten. Da sagt er, wie soll es heute Abend werden? Da goss es gerade wie verrückt. Und dann meint er selber, auch die Leute werden schon kommen. Dachte ich ihm da. Jetzt wünsche ich ihm, dass sie auch was haben davon. Und darum sorge ich mich um diesen feuchten Dunst, der der Bude nicht war. Solche Reden ermuntern dann wieder und dann kann man besser zuhören. Ja. Also, was verbindet die Gemeinde? Ein Leib ist sie. Sie hat denselben einen Heiligen Geist. Sie hat eine Hoffnung. Wir wandern unsere Straße zu der Heimat hier. Ein Herr. Ein Herr. Sehen Sie, da ging das los damals im Nazireich im Kirchenkampf. Da wollte man dann, also jeder Ziegenzugfahrer hatte einen Führer bekommen, jeder Kegelung musste Führerpflicht annehmen und auf einmal stand vor der Gemeinde Jesu Christi, dessen Führer. Und das hatten wir in der Verlegenheit und sagten, wir haben einen, wir können wieder absetzen und neu wählen. Nicht? Ist einer da? Ich erinnere mich, wie ich einmal eine Schlussandacht einer riesigen Versammlung in der Westfalenhalle machen musste. Da war vorher in allen Zeitungen gestanden, die Christen können, das sind die Einzigen, die jetzt nicht gehorchen können. Und da habe ich den Text gelesen, der Herr ist mein Hirte. Und da habe ich gesagt, ihr habt den Kirchenkampf völlig fast missverstanden, wenn ihr sagt, die Christen sind die Einzigen, die nicht gehorchen können. So, wir stehen jetzt endlich bei der Frage, ob wir endlich mal dem einen Herrn gehorchen wollen und sonst niemand, der da ist. Darum geht es. Ein Herr. Sehen Sie, darum, meine Freunde sagen schon, das wäre ein kleiner Sparren von mir, was jetzt kommt. Darum mache ich nicht so schrecklich, wenn man immer von Herrn Christus spricht. Der eine Herr heißt Jesus. Christus ist sein Titel. Sehen Sie, vom Herrn Christus kann auch jeder fromme Jude reden. Christus heißt so viel Messias. Und der fromme Jude wartet auf den Herrn Christus, auf den Messias. Und wenn wir sagen, der Christus regiert seine Gemeinde, sagt er nur genau das und darum warten wir so fremd auf ihn. Da sage ich, die Frage ist nicht, dass ein Herr Christus gibt oder kommt, sondern ob der Mann Jesus der Christus ist. Das ist die Frage des Neuen Testaments. Und nun sagen wir, dieser Mann Jesus, ans Kreuz geschlagen, niedrig, der nicht hatte, wo sein Haupt hinlegte, dessen Abkunft sogar immer im Schwebezustand ist, er ist in Bethlehem geboren, aber alle Leute sagten, Jesus aus Nazareth, wo er gar nicht herstammte. Verstehen Sie? An dem alles angegriffen werden kann. Dieser Jesus ist doch der Christus. Ein Herr. Es steht im Philipperbrief, dass im Namen Jesus sich beugen sollen aller Knie. Und es ist mir das Merkwürdige, wie tatsächlich der Name Jesus eine Verbindung und eine Einigung herstellt unter Kindern Gottes. Ich erinnere mich meiner Fachkonferenz, wo immer so von Herrn Christus die Rede war, und einmal stand einer auf und sprach von Jesus. Und auf einmal spürte ich, Mensch, wir beide hören zusammen. Nee? Verstehen Sie? Vielleicht ist es Spiel, ich muss darum nicht länger herumreisen. Aber das bin ich schon überzeugt, dass im Namen Jesus sich beugen sollen, alle Knie. Und dass der Name Jesus das verbindende Band der Gemeinde Jesu Christi ist, wo sie auch steht. Zieht ihn jetzt, das ist angenehm, der Luft zu. Das ist angenehm, nicht? Nein. Ein Herr, ein Glaube. Ja, ein Glaube, denken Sie, da steht ein Glaube. Da kommt ein Junge zu mir und sagt, ich hab mich ein Mädchen, weil ich will dich heiraten. Ja, ich sage, Mensch, Rose, tu mal, junge Breit hat niemand geräumt. Ja, die hat einen anderen Glauben. Da steht hier ein Glaube, gibt es auch einen anderen Glauben? Das kann es überhaupt nicht geben, demnach, verstehen Sie? Es kann nicht einen anderen Glauben geben, wenn es überhaupt aus einem gibt. Wenn es einen Pfarrer mit einem Busch gibt, dann kann ich auch einen anderen Pfarrer mit einem Busch kennen, dann gibt es nicht. Gib mir den einen. Nicht wahr? Ich habe meinen Pastor bedankt, ich bin neu gestorben, aber der war nicht Pastor. Ne? Sie graben noch einen aus, danach so ein Beispiel. Es gibt nur ein Weihlaus. Kann einer sagen, ich habe neu ja nur beim Weihlaus gekommen, sei ausgeschlossen. Es gibt nur ein Weihlaus. Nicht? Ob ein Jugendhaus, Rupphaus oder irgendwas, aber ein Weihlaus gibt es nur einmal. Und wenn es nur ein Glauben gibt, kann das Mädchen nicht einen anderen Glauben haben. Es kann nur einen richtigen und falschen geben. Sofort höre ich sämtliche kirchlichen Gemeinschaften schreien, wir haben richtig. Wo ist recht? Meine Freunde, es macht zwischen Christen, das ist eine sehr subtile Sache, Jesus gehören und Christ sein zu wollen. Und da gibt es mancherlei Unterschiede. Ich erinnere mich, wie mal einer von mir spottete und sagte, früher haben sich die Leute die Köpfe eingeschlagen wegen Glaubensfragen, da haben sie Kriege geführt. Ich sage, das kam mir immer noch anständiger vor, als wenn er bloß im Ölfelder Kriege führt. Ja? Das war immer noch eine Etage edler, geistiger. Es gibt also unter Christen ganz bestimmt eine Menge Unterschiede. Wir werden über viele verschiedene denken. Aber Glaube gibt es nur ein. Und sehen, das kann man nur verstehen, wenn man weiß, was im Neuen Testament Glauben heißt. Glauben ist nicht im Katechismus, sondern Glaube ist Hingabe, Auslieferung an den, der für mich gestorben ist und der lebt. Für Glauben übersetze ich gern sich anvertrauen. Man kann zum Beispiel nicht heiraten, wenn man nicht ein gutes Maß von Glauben an andere hat. Man vertraut, seine Frau vertraut seinem Mann an. Ne? Wenn das nun ein Philo ist, ne? Sie muss das Vertrauen haben, der prügelt mich nicht und lässt mich nicht im Stich und verhandelt mich nicht über die kalte Schulter und so. Und so heißt Glauben sein ganzes Leben einem anvertrauen. Aber wir sind restlos. Ich habe heute in einem Aufsatz folgendes Beispiel gebraucht. Ich sage das, damit meine Sekretärin nicht meint, ich hätte meine Ahnung. Als ich junger Offizier war im Ersten Weltkrieg, da wurde ich mal für einige Zeit als Beobachter zu einer Fliegerstaffel kommandiert. Da war die Fliegerei damals also schrecklich in den Anfängen. Da waren die Tragdecken aus so einer Art Leinwand, geölter Leinwand. Können Sie sich vorstellen, war tolle Dinge. Und man musste so oben reinfallen in so eine Tonne. Schrecklich war das. Und ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal vor so einer Kiste stand und dachte, Junge, das ist ein tiefer Gedanke. Und auf einmal sehe ich so, wie der Pilot, der war schon eingestiegen, mich anguckt. Und sein Blick fragte so, willst du dich mir anvertrauen oder nicht? Brauchst nicht. Und da habe ich gesagt, ich will es und bin eingestiegen. Aber er verließ den festen Boden. Nun saß ich wirklich in dieser Kiste, der man nicht zutrauen konnte. Und nun stieg ich da hoch. Ich hatte mich auf Leben und Tod anvertraut. Und deshalb glaube ich, dass Jesus mich fragt, willst du nicht alle Sicherung, auch einen Glauben an dich selbst, auch einen Glauben an die Tüchtigkeit, auch einen Glauben an deine guten Werte, aufsteckst und dich für Leben und Sterben mir anvertraust. Dass du glaubst, ich habe ja Kauf und ich lebe und kann dich durchs Leben führen und kann an irdischen Dingen helfen und kann dich im Tod erretten und im jüngsten Gericht von allem Gericht befreien. Das ist ein Glauben. Gib nur den einen. Einsteigen bei Jesus. Nicht? Mir wurscht, wenn einer katholische Evangelist sagt, ich, Mensch, hast du Jesus anvertraut? Diese Stunde deiner Bekehrung, dein Leben, nicht? Sondern hör auf. Dass du von deinem Pastor eine Menge gelernt hast, dass du so weit gegangen bist. Einsteigen bei Jesus. Nun, es gibt einen Glauben, der verbindet die Christenheit. Und dann sagt man aber, es gibt doch einen großen und kleinen Glauben. Die einen haben einen ganz großen Glauben, wie Elab und Tide Winkler. Die haben im Glauben ganze Anstalten gebaut. Und der Pastor Busch hat so einen kleinen, der muss ewig betteln, damit er mit seinem Lädchen hier weiterkommt. Der eine hat einen großen, anderen einen kleinen Glauben. Wie steht's damit? Also doch verschiedene Arten. Liebe Freunde, nehmen wir das Beispiel von den Flugzeugen noch einmal. Es kann sein, dass der eine einsteigt und die Knie werden ihm weich dabei und er zittert und weht. Nicht? Und er fliegt mitten, er ist immer noch fest, falls es runtergeht. Nicht? Und der andere ist drin und sagt, putzig, das ist doch lahm hier, nicht? Herrlich! Und jetzt sind wir schon 2000 Meter, wie klein das aussieht. Liebe Freunde, das ist ganz egal. Worauf es ankommt, ist, ob sie eingestiegen sind. Und mit aufsteigen. Verstehen Sie, der kleine Glaube, das ist der, der zu Jesus reingeht und immer Angst hat, noch ob sie gehen könnte. Und dass man diesem Piloten Jesus nicht der Alte zutrauen kann. Und der andere, der ist ganz groß. Das ist egal. Der kleine und der große Glaube haben beide denselben herrlichen, starken Piloten. Sitzt im selben Flugzeug drin. Und darauf kommt es an. So hat einmal gesagt, der kleine und der große Glaube haben beide denselben starken Heiland. Und auf den kommt es an. Ein Glaube, tolles Wort. Und was steht hier noch? Eine Taufe. Hier möchte ich am liebsten abbrechen und sagen, auch verschonen, wenn ich jetzt mit dir sage. Es gibt ein Wort in der Bibel, das hat mich furchtbar getröstet. Da hat Paulus einmal Leuten, die das Taufen zu schaffen machten, gesagt, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und wenn die Leute mich in Taufdiskussion verwickeln wollen, dann sage ich immer, was der große Paulus kann, der kleine Pastor Busch auch. Lasst mich in Ruhe damit. Christ hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nun, ich bin doch froh, dass das hier nun steht. Eine Taufe. Machen wir uns klar, dass dieses sogenannte Sakrament, das Taufe, genau wie das Abendmahl, nichts anderes sind und nichts anderes geben als das Wort Gottes. Sie sind gewissermaßen nur der Streichung des Wortes Gottes. Wenn Gottes Wort sagt, ich habe dich erlöst, du bist mein, dann sagt die Taufe das nochmal, dich habe ich erlöst. Verstehen? Du glaubst schon. Und das Abendmahl sagt das auch, dich habe ich erlöst, du bist mein. Wenn ich im Wort Gottes nicht glaube, dann glaube ich an der Taufe nicht, dann ist es so wirkungslos wie mit irgendetwas. Die Taufe ist sichtbar gemachtes Wort Gottes. Das bedeutet, sichtbar gemachtes Wort. Ich sage, wenn ein Kind geboren wird, dann gilt es über diesem Kind Jesus Christus. Oder nicht? In dem Moment, wo ein Baby zur Welt kommt, gilt für das Baby Jesus Christus. Das wird in der Taufe noch einmal gesagt. Das gilt aber ohne Taufe. Wenn eine Mutter niederkäme auf einer wüsten Insel, wo sie kein Pastor an nichts hat, nicht? Notaufe sind faules Ei, nicht? Wenn sie das nicht da hat, dann gilt das Kind Jesus stark für dich. Gilt doch, nicht? Und das wird der Taufe nochmal sichtbar. Und nun vollziehen wir die Taufe, weil der Herr es befohlen hat. Geht hin und taufe, weil es sagt, also taufen wir auch, nicht? Gut. Aber es lohnt nicht, dass wir uns darüber entzweien, ob man ein großes oder kleines Kind taufen soll. Das lohnt nicht. Da soll jeder sein Gewissen handeln. Wenn ich über Kirchenrat wäre, würde ich ein Gesetz erlassen, das hieße, wer groß taufen will, sondern erst wenn sie entschieden haben, den sollte man ruhig in Ruhe lassen. Ne? Und sollte das freigeben. Das wäre meine Überzeugung. Aber ich habe mit Freuden meine Kinder getauft. Eine Taufe. Das heißt, der Heiland hat uns allen zugesprochen. Ich habe dich erlöst. Du darfst bleiben. Er hat uns allen zugesprochen, in seinem Wort und in der Taufe, ob wir als Kinder oder groß getauft worden sind, hat er uns zugesprochen. Ein, jetzt kommt der Schluss, ein Gott und Vater unser aller, der ist über euch allen und durch euch alle und in euch allen. Eine Erinnerung an dieses Wort lebt im schlichtesten, gottlosesten Maurer. Wenn da auf dem Bau ein religiöses Gespräch gestiegen ist, das katholische Evangelisch, dann sagst du nicht, alles ganz egal, Mensch, wir haben nur einen Gott. Das habe ich aus dem Mund der gottlosen Kerle beim Kommis gehört. Letzte Erinnerung an dieses Wort hier. Aber liebe Freunde, hier steht nicht, wir haben alle nur einen Gott. Jude, Türke und Gott und Gott. Das steht hier nicht. Sondern hier steht, wir haben einen Gott über uns, und durch uns und in uns, das steht hier. Und das gilt der Gemeinde. Wenn er in den Kümmeltürke sagt, wir haben auch nur einen Gott, dann kann er nicht fortfahren, über uns, durch uns, in uns. Und das ist die Pointe. Und sehen Sie, ich finde das eine wundervolle Steigerung. Hat der Heilige Geist lehrt seine Zeugen, aber wenig großartig reden, das muss ich mir schon sagen. Ein Gott liegt im Himmel ferne, wo die Englein sind, wo er ganz ab und zu runterguckt. Ach, komm es Gott. Ein Gott über uns. Über uns regen sich ewige Arme und unter uns auf. Unter seinen Flügeln ist Zuflucht. Über uns. Und nicht nur über uns, dass er mit seinen Fittichen uns steckt, sondern durch uns. Gott will wirken. Und Gott wirkt in die Welt durch seine Kinder. Durch uns. Gott macht seine Aktionen, indem er seine Kinder gebraucht. Es wäre so einfach für Gott, einen Engel zu schicken und Evangelisation hier zu machen. Nicht? Und er braucht dann wie die Grähen zu. Und er ist immer kränklich, so ein schwaches Gehäuse. Es gefällt Gott durch uns, durch uns. Wirkt Gott schon durch sie etwas? Will Gott durch sie in ihrer Familie?
Sind Sie im Brunnen, durch den Gottes Wasser hineinfließen in Ihr Haus? Durch uns will er wirken. Ein Christ, der wie ein Stausee ist, der kein Abfluss hat, der wird zum Sumpf. Durch uns will er wirken.
Der Pastor Techtmeier erzählte so arg schön, wie er bei der jetzigen Schulkonferenz sich da beim Mittagessen meiner Frau unterhielt, und hat sie mir weiter erzählt, von seiner Frau, die ist so krank, die kann nicht mal mehr mitreisen, ist so gern mitgereist zur Konferenz. Und da hat er ihr zum Abschied gesagt, schade, dass er nicht mit kann. Und da hat die alte Frau gesagt, das Hügelspitze ist besetzt. Da muss man die Bibel kennen. Als Israel den Kampf zog gegen die Amalekiter und Josua den Streit führte, da ist Moses auf den Hügel gegangen mit Aaron und Hur und hat die Hände hochgehoben und zu Gott geschrien. Und da heißt es, als Mose die Hände aufhob und betete, siegte Israel. Und wenn er die Hände ließ, dann siegte Amalek. Es kam alles darauf an, dass er das Hügelspitze der Väter war. Nun sagt die alte Frau, die nicht mehr zu Konferenzen reisen kann, das Hügelspitze ist besetzt. Gott hat mich dahin gesetzt, nicht? Dass wenn ihr in Essen der derzeitigen Ruhkonferenz streitet, ihr Josuas, einer da ist, der zum Himmel schreit dafür. Das Hügelspitze ist besetzt. Ist mir unvergesslich, wie ich mal eine Einladung zur Evangelisation nach Tübingen hatte. Und ich ging durch meinen verehrten Lehrer Karl Hein, ein berühmter Professor, der hat mich eingeladen. Und bei der Evangelisation machte alles mit von den Professoren, die zur Heilsarmee. Das war eine wunderschöne große Sache. Und Karl Hein war todkrank, er ist bald einmal gestorben. Und da habe ich ihn an einem Nachmittag besucht. Das war so ganz elendes, edle Gesicht, so im Sessel, so ganz gebrechlich. Und schrieb noch an einem bedeutenden Buch über die Wandlung des naturwissenschaftlichen Weltbildes. So tolles Buch, nicht? War so mit der Decke zugedeckt. Und dann sagte ich für mich ganz beweglich, vor meinem Lehrer zu sitzen, den ich als junger Student unendlich entscheidendes Böse bekommen habe. Und da sagte er, es ist für mich herzbeweglich, einem meiner Schüler gegenüber zu sitzen, dessen Weg ich verfolgt habe. Und dann sagte er, Bruder Busch, wenn Sie abends in der Stiftskirche auf die Kanzel steigen, dann dreht meine Frau hier das Licht ab und lässt mich allein. Und dann bete ich für Ihre Evangelisation. Das Hügelspitze besetzt. Er konnte sonst nicht mehr machen, aber das konnte. Gott wird durch uns. Glauben Sie, dass Gott durch diese Frau Techtmeier, diesen Professor, gewaltig wirkte? Lieben Freunde, er will aber uns, die wir noch nicht so gebrechlich sind, auch wirken. Seien wir Brunnen, durch die Gottes Wasser befruchtend auf unsere Umgebung fließt. Über uns, durch uns. Und jetzt kommt das Gewaltigste, in uns. In uns. Dass ein Christenmensch ist, in dem die Dreieinigkeit Wohnung genommen hat. Der Vater und der Sohn mit seinem erlösenden Blut und der Heilige Geist mit seiner Kraft. In uns steht hier. Das ist ein Wort zum Schwindelig werden. In uns. Ich sage, das ist ein Wort zum Schwindelig werden. Dass der dreieinige Gott in uns wohnen wird. Sehen Sie die Steigerung? Ein Gott verbindet die Gemeinde. Ja. Und das verbindet sie, dass er über ihnen ist, unter ihrem Schutz lebt, unter seinem Schutz lebt. Dass er durch sie wirkt, die Gemeinde wirkt immer zu, wie Dynamit, wie Brunnen, wie Lebenswasserbrunnen. Und in uns wohnt er, unserer Mitte und im Herzen. Meine Freunde, das solche geistlichen Dinge spielten die Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Nun halten Sie fest, dass wir nächstes Mal über die Vielfalt der Gemeinde Jesu Christi sprechen müssen, dass da viele Orgelpfeifen gibt.